Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hält sich auf hohem Niveau und deshalb werden die Rufe nach einer neuerlichen Verschärfung der Auflagen immer lauter. Allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Aber auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sieht Handlungsbedarf mit Blick auf die aktuelle Lage im Land. Wir haben hier im Inforadio mit ihm gesprochen und unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow fasst mal zusammen.
Mit Blick auf die aktuellen Pandemiezahlen kommt Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke im Inforadio vom RBB zu dem Schluss, die Lage in Deutschland ist nicht zu tolerieren.
Wir sind in Teilen unseres Landes stabil, aber wir sind in großen Teilen des Landes nicht stabil. Das heißt, auch hier bei uns in Brandenburg steigen wie in Sachsen die Zahlen weiter. Das macht mir große Sorgen, weil die Konsequenzen sind in unseren Krankenhäusern ablesbar. Wenn das so weitergeht, dann ist absehbar, dass wir in 3 bis 4 Wochen an die Grenzen kommen, insgesamt hier bei uns im Land. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern.
Den Ernst der Lage macht auch ein Appell des Klinikums Niederlausitz an die Einwohner im Südosten Brandenburgs deutlich. Jede Hilfe werde gebraucht, unter anderem, weil Pflegende erkrankt sind, schildert Pflegekoordinatorin Denise Hausdorf.
Was man sagen kann, ist, dass innerhalb von kürzester Zeit eine Flut an Rückmeldungen gekommen ist. Also es war beeindruckend, wie viele Menschen sich bereit erklärt haben, ob mit oder ohne medizinischer Fachkompetenz, und gesagt haben, in der Not helfen wir.
In wenigen Tagen sind erste Gespräche mit allen geplant, die helfen wollen, heißt es aus dem Klinikum Niederlausitz. Im Südosten Brandenburg sind die Corona-Neuinfektionszahlen besonders hoch. Dort würden die Behörden besondere Maßnahmen zur Eindämmung verfügen können, wie auf der letzten Schaltkonferenz zwischen den Ländern und der Kanzlerin vor Tagen vereinbart, sagt Ministerpräsident Woidke, der vor Wochen selbst eine Covid-19-Erkrankung überwunden hat.
Das nämlich in den Landkreisen, wo eine besondere Situation da ist, Oberspreewald, Lausitz, Spree-Neiße und Cottbus mit Inzidenzen über 200, dass dort nochmal eigene Verordnungen in Kraft treten und verschärfte Maßnahmen. Mir fehlt momentan keine Möglichkeit, die ich brauche von der Bundesregierung, um weiter agieren zu können. Deswegen ist auch der Ruf, den ich am Sonntag schon gehört habe aus Bayern, wir müssen unbedingt bundesweite Regeln haben, für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern einfach mal regional eindämmend handeln, fordert Woidke im Vorfeld einer weiteren Bund-Länder-Schaltkonferenz. Und die Menschen müssten ihr Verhalten ändern und jeder Einzelne darauf achten, Abstand zu halten.
Das war der Bericht von Thorsten Südow aus Potsdam. Und passend dazu hat sich unsere Reporterin Sabine Dahl in Potsdam bei Einzelhändlern umgehört. Hier das Ergebnis.
Räumungsverkauf, um Geschäftsaufgabe zu verhindern, steht in dicken gelben Lettern auf den Schaufenstern von Schuhbar, eine Institution in Potsdam. Seit 70 Jahren beschuht Familie Bar die Potsdamer Füße. Aber jetzt fürchtet Guido Bar die Insolvenz. Ihm laufen die Kosten davon, Miete, Gehälter der Angestellten. Dafür nimmt er zu wenig ein.
Wir haben zum einen die Frequenz, die auf der Straße seit 1. November unheimlich nachgelassen hat. Wir haben keine Touristen, wir haben keine Tagungsgäste. Wir haben viel Homeoffice, dass auch die Leute, die von außerhalb kommen und in Potsdam arbeiten, nicht in der Stadt sind. Und parallel gehen die Umsätze damit auch zurück.
Alles muss raus, und zwar noch vor Weihnachten. Denn Herr Bahr fürchtet nicht nur einen Lockdown nach den Feiertagen für ein paar Tage, sondern eine Totalschließung für den ganzen Januar. Die hat auch Dirk Sadrinner schon mit eingepreist. In seinen beiden Modeboutiquen auf bzw. an der Brandenburger Straße gibt es bis zu 20% Rabatt. Außerdem arbeitet er schwer an seinem Online-Auftritt. Nach Erhebungen des Handelsverbandes kaufen mittlerweile 35% der Kunden online und 65% im Laden. Und Herr Sadrinner will sie alle.
Wenn die Händler in Potsdam viel mehr ihr Sortiment digitalisieren würden und die Kunden das auch finden und wissen, aha, den Pullover gibt es nicht nur bei Amazon, sondern auch bei Frau Paul in der Gutenbergstraße, dann ist es für mich im Grunde auch logisch, dass ein gewisser Prozentsatz sagt, okay, ich gehe lokal einkaufen, weil es ja auch seine Konsequenzen hat, sein Geld lieber in der Stadt Potsdam oder im Land Brandenburg auszugeben, als an irgendwelche großen Player wo die Steuern halt woanders gezahlt werden.
Er wünscht sich ein gemeinsames Einkaufsportal aller Potsdamer Händler im Internet. Es gibt verschiedene Händlerinitiativen, aber die sollen doch bitte eine gemeinsame Strategie entwickeln, so Herr Sadrinner. Und zwar nicht nur für 1-2 Monate, sondern langfristig. Und was sagen die Potsdamer angesichts von leergezogenen Cafés, Restaurants und Modeboutiquen?
Das ist traurig. Wir gehen gerne hier über die Straße und bummeln und sitzen hier im Café, gehen noch einkaufen hier. Aber ich denke, das wird mit Corona noch schlimmer werden. Das wird erst der Anfang sein, ne?
Im Sommer ist das ganz anders. So ist das, na klar.
Also wir hoffen,
nein,
ja.
Ist so.
Erstmal ein paar werden durchhalten und ein paar werden sich irgendwie wieder ein bisschen aufrappeln. Also es wird sich wieder beleben, vielleicht mit anderen Läden. Das ist ja eine herrliche Straße, die ist nicht tot zu kriegen.
Ja, bleibt zu hoffen, dass diese Passantin recht behält mit ihrem Optimismus. Wir haben gehört die Reportage von Inforadio-Reporterin Sabine Dahl. Noch ist er ja nicht da, der Impfstoff, aber wenn, dann können in Berlin in einem ersten Schritt nicht so viele Menschen geimpft werden, wie das zunächst mal geplant war. Lieferengpässe sind der Grund. Statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 900.000 Impfdosen werde Berlin zunächst nur etwa 720.000 Dosen bekommen, so die Information aus der Senatsverwaltung für Gesundheit. Alles weitere von Thorsten Gabriel.
Bereits Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass sich der Aufbau von Lieferketten für den Impfstoff verzögert und deshalb auch Deutschland insgesamt im ersten Schritt weniger Impfstoff erhält. In Berlin sind knapp 500.000 Menschen über 75 Jahre oder arbeiten in der Pflege. Für diese Gruppen könnte der Impfstoff also voraussichtlich ausreichen. Zu den in den Ländern diskutierten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sagte Berlins Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Popp nach der Senatssitzung, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz dies beschließen sollte, werde Berlin sich daran gebunden fühlen. Im Gespräch ist nach Weihnachten den nicht notwendigen Einzelhandel zu schließen und die Weihnachtsferien zu verlängern.
Tesla darf auf seiner Baustelle im brandenburgischen Grünheide zunächst mal keine weiteren Bäume fällen. So hat es das Verwaltungsgericht in Frankfurt-Oder entschieden. Zuvor hatten Umweltverbände einen Eilantrag eingereicht gegen die Rodungen. RBB-Reporter Philipp Barnsdorf mit Einzelheiten.
Schlingnattern und Zauneidechsen sind in Deutschland geschützt, weil es nicht mehr viele von ihnen gibt. Aber der NABU und die Grüne Liga vermuten sie in dem Kiefernforst auf dem Tesla-Gelände in Grünheide. Weil Tesla von dem gut 80 Hektar fällen will, sorgt sich Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU in Brandenburg.
Die Tiere ziehen sich zum Winter in unterirdische Quartiere zurück, wo sie vor der Witterung geschützt sind. Das sind beispielsweise Mäusegänge, das ist aber eben auch das Wurzelwerk von Bäumen und genau die Wurzeln sollen jetzt gerodet werden.
Deshalb haben der NABU und die Grüne Liga gestern per Eilantrag gefordert, die Rodung müsse sofort aufhören. Tesla hatte zwar in den letzten Monaten den Wald nach geschützten Arten absuchen lassen, aber diese Suche fiel in Grünheide kürzer aus als bei vielen anderen Industrieansiedlungen.
Das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen, dass Tesla zum Präzedenzfall wird, so nach dem Motto, naja, wenn man nur mit genug Arbeitsplätzen winkt und genug zeitlichen Druck aufbaut, dann ist der Artenschutz am Ende auch egal.
Jetzt muss das Frankfurter Verwaltungsgericht entscheiden, wie es mit dem Vorwurf umgeht. Wie lange das dauern könnte, wollte ein Gerichtssprecher nicht sagen. Zunächst wartet das Gericht jetzt auf eine Stellungnahme des Landesumweltamtes, das die Rodungen genehmigt hat. Auch Tesla hat die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu schicken. Gegenüber dem RBB äußerte sich das Unternehmen allerdings nicht. Erstmal dürfen also keine weiteren Bäume fallen, schon allein damit bei dem Tempo, mit dem Tesla rodet, überhaupt noch Wald übrig ist, wenn das Gericht entscheidet. Lehnt es den Eilantrag schließlich ab, dürfte Tesla weiter fällen wie bisher. Gibt es den Umweltschützern recht, bleiben die Kiefern erstmal stehen. Dann müsste das Landesumweltamt seine Fällgenehmigung überarbeiten.
Es ist zwar noch ein Jahr hin, aber wenn es so kommt, dann ist das für die Region bitter. ThyssenKrupp hat ja angekündigt, sein Werk in Rote Erde zu schließen und dagegen haben in Eberswalde Beschäftigte protestiert. Bei einer Schließung müssten sich 80 Mitarbeiter nach einem neuen Job umschauen. Nicht nur fatal für die Region, auch ein Teil der Geschichte von Eberswalde ginge verloren, berichtet Anna Bayer.
Diesmal wollten sie richtig kämpfen, sagt ein Betriebsrat, der seinen Namen nicht im Radio hören will. Seit 1980 arbeitet er in dem Werk, das vor der Wende noch VEB Kranbau Eberswalde hieß. Während der Wiedervereinigung seien viele Menschen gekündigt worden, Widerstand habe es aber kaum gegeben.
Die Leute müssen halt auch sehen, dass wir was tun und wir werden auch kämpfen, bis zum letzten Atemzug, muss ich mal so sagen.
Metallbau hat in Eberswalde Tradition. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde hier Metall verarbeitet.
Na, für Eberswalde wäre das eine weitere Katastrophe, die sich einreiht eine Reihe von Katastrophen, die wir in den letzten Jahrzehnten in puncto Deindustrialisierung erleben mussten. Also zu Eberswalde gehört die Metallbranche wie der Finow-Kanal. Ich sag mal, das ist ja das Wuppertal des Ostens, so hieß es mal. Und insofern ist es natürlich total bitter, dass jetzt auch eins der letzten Werke jetzt auch zur Disposition steht.
Sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Hardy Lux. Mitarbeiter und Politik wollen versuchen, die Werkschließung zu verhindern. Als nächstes soll der brandenburgische Wirtschaftsminister mobilisiert werden.
Um den Griebnitzsee in Potsdam hat es ja schon viel Ärger gegeben. Bereits 2009 haben Anwohner den Uferweg teilweise abgesperrt und sich vor Gericht mit dieser Maßnahme auch durchgesetzt. Potsdam will sich nicht geschlagen geben und klagt weiter gegen die Anwohner und für einen offenen Weg. Unterdessen diskutieren die Stadtverordneten eine völlig andere Lösung, nämlich eine Steganlage, um die gesperrten Abschnitte auf dem Wasser zu umgehen. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat den Bericht dazu.
Auf der einen Seite das Wasser, auf der anderen Seite beeindruckende Villen. Ein Spaziergang auf der Potsdamer Seite am Griebnitzsee ist schön, aber auch schnell vorbei. Denn nach wenigen Minuten versperrt ein Bauzaun den Weg. Linken Stadtverordneter Hans-Jürgen Scharfenberg will dagegen vorgehen.
Weil 1990 dieser Uferweg frei geworden ist und sozusagen ein Symbol der deutschen Einheit geworden ist. Und dass das heute nicht mehr möglich ist, das darf man nicht hinnehmen.
Der Uferweg war vor dem Mauerfall der Postenweg der DDR-Grenzer. Scharfenberg weiß, dass es wohl sehr lange dauern wird, bis der Weg wieder frei und alle rechtlichen Fragen geklärt sind. Falls das überhaupt jemals geschieht.
Unter dieser Voraussetzung haben wir den Antrag formuliert, dass man prüfen soll, ob es nicht möglich ist, über Steganlagen eine öffentliche Begehbarkeit zu sichern und damit so eine Übergangssituation zu schaffen.
Die Stadtverwaltung hält nicht viel von der Idee, das aktuelle Planverfahren sei noch gültig, eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängig, eine Steganlage am Griebnitzsee daher nicht zulässig. Trotzdem fand der Antrag der Linken bereits in zwei Ausschüssen eine Mehrheit. Viele Spaziergänger am Griebnitzsee würden sich freuen, wenn sie die gesperrten Abschnitte auf einem Steg einfach rumgehen könnten.
Sicherlich auch interessant übers Wasser, ne? Macht es ja auch dann attraktiver wieder.
Also ich denke, dass die Lösung mit einem Steg, das würde schon eine gute Zwischenlösung sein, sodass mindestens die Bevölkerung hier auch den Weg nutzen kann.
Für das Vorhaben müsste allerdings auch noch das Wasser- und Schifffahrtsamt überzeugt werden. Der Griebnitzsee ist Teil der Bundeswasserstraße Teltow-Kanal. Die Behörde hat bisher eine Steganlage im Griebnitzsee kritisch gesehen.
Das war der Bericht von RBB-Reporter Carsten Steinmetz und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.